Was ist eigentlich die Nummer eins Sache, die Leute als Vorurteil dir gegen radikale Ehrlichkeit in einem Workshop sagen?
Also ich glaube, ganz oft am Freitag sagen Leute, ich möchte mich ausdrücken, ohne Menschen zu verletzen.
Ja.
Ja. Und das klingt erstmal so ganz bedeutend. Also wir dürfen Menschen nicht verletzen. Ich habe auch gehört, dass in allen Kulturen grundsätzlich Menschen anderen nicht unangenehm sein wollen. Also da ist eine grundsätzliche Bereitschaft, irgendwie kurz innezuhalten, zu schauen, was die Gepflogenheiten sind. Und also wenn ich das so als Dogma nehme, dann wird es wirklich scheußlich. Aber auch da gibt es gar kein Gegendogma. Es ist so, manchmal, wenn ich mehr Zeit habe in einem Kurs, dann reden wir einfach drüber und dann sagt jemand, ja, ich will niemanden verletzen, und dann fragen wir die anderen so, also möchtest du lieber die Wahrheit hören oder möchtest du, dass die Leute vorsichtig sind, um dich nicht zu verletzen? Und am Ende sagen eigentlich alle so, hey, bitte sei nicht so vorsichtig, bitte nicht, schau mir ins Gesicht, sag, was du im Kopf hast, ich will es hören. Bitte geh nicht aus dem Kontakt und überleg in der ganzen Mittagspause, mit welchen passenden Worten du dich zumuten kannst. So, bitte, bitte mutig gleich zu. Naja. Und dann wird oft deutlich, dass die, die andere nicht verletzen wollen, trotzdem dran festhalten und sich halt einbilden, dass sie besser wissen, was andere vertragen und wer nicht. Und wenn wir noch mehr in Details gehen, dann wollen die halt einfach nicht, dass jemand traurig schaut. Also die haben einfach selber Angst vor Schuldgefühlen, wenn jemand traurig schaut, Schamgefühlen, wenn jemand den Kopf schüttelt.
Ja, also was ich von dir gelernt habe, ist so der Satz oder die Idee, wir managen nicht unsere Emotionen oder wir managen die Emotionen von anderen, weil wir dadurch unsere Emotionen managen. Wenn du nicht traurig bist, dann muss ich keine Angst haben, dass ich dich verletzt habe oder so.
Genau, und noch präziser, also wir wissen ja gar nicht genau, was andere fühlen. Also wir kontrollieren das Verhalten anderer Menschen, damit die uns nicht triggern oder unangenehm reizen. Wir wollen die einfach davon abhalten, und das wird in Kursen dann auch sehr deutlich, wir wollen die einfach davon abhalten, blöd zu schauen. Ja,
Mach mich nicht unsicher mit deinem komischen
genau.
Blick oder so.
Ja. Wir wollen die davon, das ist wie so ein Date, und irgendwie gibt es die Regel, ich will dich davon abhalten, dich zurückzulehnen. Oder davon abhalten, dass du aufhörst zu lächeln. Oder dass du deine Hand von meiner wieder runternimmst und so.
Hauptsache für
Oder den
mich wird es
Knopf wieder
so.
zumachst.
Ja, wird interessant. Ich denke, also da gibt es so zwei Komponenten. Ich denke, so, man sagt ja ganz oft, so evolutionär ist ein ganz großes Thema Reziprozität. Also wenn ich dir was schenke, dann kann ich davon ausgehen, dass du mir was zurückschenkst. Wenn ich eine Banane zu viel habe als Affe und dir eine gebe, dann kann ich darauf vertrauen, du gibst mir eine zurück. Das heißt, wenn ich dir vor den Kopf stoße und ehrlich bin, dann ist auch die Gefahr, dass ich nichts mehr von dir zurückkriege. Aber auf der anderen Seite höre ich die Leute sagen, nee, nee, ich will wissen, woran ich bei dir bin. Deshalb sag mir bitte die Wahrheit, auch wenn es weh tut, immerhin weiß ich dann, wer du bist. Und ich glaube, das ist noch ein wichtigeres Kriterium für unsere Gemeinschaft, dass ich wirklich weiß, woran ich bei dir bin.
Ja, ich glaube, also es sind mehrere Dimensionen. Einmal, also möchte ich vertrauen und, wie du sagst, wirklich wissen, wer du bist. Und gleichzeitig kann sein, dass mir einzelne Wörter und Sätze wirklich wehtun, wenn du sie zu mir sagst. Und da ist wohl meistens die Hoffnung, dass mehr Vertrauen da ist, dass du auch bereit bist, die unkomfortable Situation mit mir zu ertragen, mir Aufmerksamkeit zu schenken, mich dadurch sogar zu unterstützen, über Scham, Frust, Enttäuschung hinwegzukommen. Ja. Und da, also was Menschen ausblenden, dieser Effekt, du entblößt dich, du bist mutig, du zeigst mir was Empfindliches. Meistens wissen Menschen das zu schätzen. Nicht immer, manchmal sind die zu aufgebracht durch das eine Wort, das du wirklich nicht sagen solltest. Und doch grundsätzlich wissen Leute das zu schätzen. Ist auch eine hat auch mit Fähigkeiten zu tun, einen guten Moment zu finden, einen Satz zu sagen, wieder die Klappe zu halten, dem anderen Raum zu geben, das zu verarbeiten.
Ja.
Auch zuzulassen, dass Leute sich zurückziehen. Manche Gefühle sind denen peinlich und die ziehen sich zurück, müssen das alleine verarbeiten und dann kommen die wieder.
Mhm.
Und es gibt das Risiko, dass sie nicht kommen. Muss ich halt meine Unsicherheit ertragen.
Ja.
Aber im Endeffekt, wir kontrollieren einfach andere Menschen. Wir wollen die kontrollieren,
ja,
dass die in unserer Komfortzone bleiben.
Glaubst du aus deiner Erfahrung, dass man in Beziehung dadurch oder gerade deshalb auch weniger ehrlich ist? Dass Menschen generell in Beziehung eher dann auf, keine Ahnung, auf ihre Ehrlichkeit verzichten, um den Frieden nicht zu stören beispielsweise?
Vollkommen.
Ja.
Und
weil es also näher dran ist irgendwie an mir oder, ja.
Also so dieses, ich kann das sogar über mich sagen, ich rede mit meiner Freundin und ich bin richtig ehrlich und hau alles raus, will mich von allem befreien, was ich mit mir rumtrage. Und nach einer Weile bin ich auch irgendwie müde und erschöpft und genau irgendwann liegen wir im Bett und ich will schlafen und ich freue mich, dass sie noch immer da ist und Vertrauen bedeutender war als die zum Teil unangenehmen Fakten. Mhm. Und dann fragt sie noch etwas. Und ihr Bein ist dabei an meinem Bein. Und ich merke, dass ich Angst kriege, dass sie das Bein wegzieht. Mhm. Also da ist diese Stelle von Verbundenheit.
Du hast kein falsches Wort, dass das abbricht.
Ja. Und ich merke, wie ich eine Weile drauf herumkaue und überlege, ob ich nicht, nee, passt schon oder lass morgen oder finde ich auch okay. Ich möchte sie einfach daran hindern, dass sie ihr angenehm, warmes, kuscheliges Bein wegzieht.
Ja.
Und dann können wir auch ehrlich darüber sein. Hey, in so vielen Situationen, ich will, dass du bei meinen Eltern einfach nur lächelst und lieb mit mir bist und ich will dich davon abhalten, XY zu tun.
Ja.
Ja,
ja, ich denke.
Also es ist viel Freiheit, wenn wir ehrlich drüber sind, was wir in dem Moment bezwecken wollen und was wir verhindern wollen.
Ich habe so den Eindruck, ich habe ein, zwei Situationen, die ich erinnere, wenn man in Beziehung, wenn man längere Zeit zusammen ist und diese Unehrlichkeitsgewohnheit, wenn ich es jetzt einfach mal hat, dass daraus immer krasseren Käfig wird, den man nicht mehr richtig verlassen kann. Beispiel, wenn ich irgendwas an meiner Partnerin stört. Ich hatte mal einen Klient, der hat zum Beziehungsthema mit mir gearbeitet und er hatte richtige Probleme oder Probleme mit einer Fantasie, die Beziehung. Er muss die Beziehung irgendwie beenden, verlassen, aber er kann nicht so richtig. Er kann nichts. Und wir waren die ganze Zeit so, okay, warum kannst du nicht? Weißt du, man verfällt in so ein Coaching von, okay, lass uns Optionen generieren. Was kannst du nicht? Am Ende kam dabei raus, er hat so ein schlechtes Gewissen, weil er liebt sie eigentlich. Also so, er will, dass das Bein nicht weggeht, um in deinem Beispiel zu bleiben. Aber wenn er ganz ehrlich ist, sie ist so ein bisschen behindert. Hat er mir so dann so gesagt, sie hat eine geistige Behinderung.
Ja.
Und ich denke mir so, scheiße, 5, 6 Jahre in der Beziehung, wenn dich das irgendwann am Anfang hat zweifeln lassen, ob du die Person als Ganzes magst, dann kann es sich wie so eine Zeitbombe über die Zeit immer mehr zu einem Übel auswirken.
Mhm.
Und es war unmöglich für ihn, das auszusprechen. Also mir gegenüber, und ich denke mir, ja, deiner Person gegenüber, deiner Freundin erst recht nicht. Was mache ich dann?
Ja, schwer. Also wirklich, und irgendwas hast du ihr gegeben, irgendein Signal von Sicherheit und Vertrauen hatte durch dich bekommen,
ja,
dass er sich doch getraut hat, es auszusprechen. Ja. Also ich denke, das ist ja wie so mein Beruf, irgendwie Räume zu schaffen.
Wenn man es ausprobiert.
Genau, ja. Und mit einer Gruppe in so mehreren Schritten Vertrauen zu erschaffen, bis es plötzlich möglich ist, auszusprechen, was ich davor für unaussprechlich gehalten habe.
Ja.
Ist eine Herausforderung. Und ich denke auch über mich, dass viele Sachen in mir wirken, die ich gar nicht in meinem Bewusstsein lasse.
Mhm.
Und dann fühle ich mich halt manchmal einfach unwohl und weiß, also mir fehlen sogar die Worte dafür. Und ich kann immer mit dem anfangen, was da ist.
Auch wenn du sagst, es ist einfach nur Unwohlsein, ja, und ich weiß gar nicht, was dahinter, ja, steckt.
Und ja, in dem Moment, wo ich zugebe, dass ich mich unwohl fühle und das nicht mehr verstecken muss,
ja,
gibt es schon die gute Chance, dass ich rausfinde, seit welchem Moment das der Fall ist. Und dann komme ich schon ziemlich schnell an die Gefühle und wem gegenüber sie auftauchen.
Ja.
Ja, also Schritt für Schritt. Ich kann ehrlich darüber sein, was ich gerade wahrnehme. Ich kann auch damit anfangen. Ich kann sagen, ja, ich merke manche Sachen. Ich habe diesen Film, wenn ich manche Gedanken aussprechen würde, dann wäre die Beziehung sofort kaputt.
Ja, danke. Das war auch meine Antwort an ihn. Ja. Was kannst du berichten ohne, also so eine Unwägbarkeit, und das ist ein, ich sag mal, extremeres Beispiel, weil ich finde es schwierig und nicht unmöglich, über etwas ehrlich zu sein, was eine Person an sich selbst nicht ändern kann. So dieses, oh, vielen Dank, jetzt hast du mich schlecht fühlen gemacht über meine große Nase. So, aua. Also über mein Verhalten ist das eine, aber meine Identität, dass ich eine Behinderung habe, ist ziemlich schmerzhaft. Und ich verstehe, warum Leute genau deshalb, also diese Form von Ehrlichkeit da nicht wollen. Dass sie sagen, ja, aber ich kann dir doch nicht sagen, dass ich ihre Behinderung nicht so gern mag. Was gibst du? Also der also eine ich, Tipp war schon da. Du kannst ja über dein Schuldgefühl reden.
Ja.
Oh. Das ist eine echte.
Ich merke, wie ich einfach Witze drüber machen möchte.
Ja.
Also diese Idee, es gibt, also auch die Idee, Sachen, die jemand nicht ändern kann.
Ja.
Mal ganz im Ernst, selbst eine große Nase kann man ändern. Genau, also wir wollen unbedingt, oder so eine typische Frage ist, wir wollen so diese Grenze finden, wann ist es in Ordnung, ehrlich zu sein, und alle wären sagen, wow, du bist mutig und toll. Und wann ist es wirklich nach allen kulturellen Regeln, ja, böse und schlecht. Man spuckt dir in
die Seele, genau, und du bist für immer gebrandmarkt, ja, von meiner wirklich Ehrlichkeit. Nicht,
genau.
Ja.
Du machst Menschen kaputt und treibst sie in den Selbstmord,
ja,
und,
ja,
schändest ihre Seele. Und also da gibt es keine fixe Grenze.
Ja.
Die, bestimmt habe ich schon mal gesagt, das häufigste Resultat ist einfach Überraschung.
Mhm.
Ich habe gedacht, da gibt es diese Grenze, und nein, da gibt es sie nicht. Und Leute haben behindert und große Nase, haben sie schon zigmal gehört. Vielleicht stimmen sie auch zu. Vielleicht haben sie selber kein Problem damit. Ja, und dann ist einfach nur traurig, wie viele Momente wir unnötig distanziert waren durch dieses schreckliche Tabu.
Mhm.
Brad sagt, wie so eine Granate, die ist so gefährlich, wir müssen uns draufwerfen und wir müssen das Geheimnis mit ins Grab nehmen,
ja,
weil es die,
ja,
Welt zerstören würde, wenn wir über diesen einen Gedanken ehrlich sind. Einfach nur traurig.
Ja. Ja, ich erinnere mich an ganz viele Zitate. Also unser Gehirn, our mind, hat ja Brad immer gesagt, würde lieber in seiner Moral leiden, als in Unmoral sozusagen sterben. Also so die Identität aufgeben von, nee, ich bin ein guter Bürger, und gute Bürger sagen der Partnerin nicht, dass sie einen Popel an der Nase hat.
Ja.
So. Und es ist so, ja, aber wer hat das Problem, wer leidet? Ja, dein eigenes Brain, was es nicht sagt und sich einbildet, ich mache ja was Gutes, aber ich lebe halt so in dieser Einschränkung dadurch.
Ja.
Läuft immer irgendwas, was mich dann an dir stört, und ich sag's aber nicht.
Ja, ich denke dran, dass jemand ein seltsames Muttermal hat und ich merke, wie mein Körper drauf reagiert,
ja,
und dann versuche ich da nicht hinzuschauen und dann wird der Augenkontakt weniger. Und ich meine, also die übelsten Momente sind die, wo jemand fragt, hey, was ist los? Oder also wo mich Frauen gefragt haben, was denkst du gerade?
Mhm.
Und also da ist es dann echt überdeutlich. Da will ich nicht was erfinden, sondern sage ich, ich habe an das Muttermal geschaut.
Ja, da kommt auch diese schöne Hitze dann und du merkst, ah, da ist die Wahrheit.
Ja.
Ja. Ja. Also,
ich will würdigen, dass wir bei vielen Sachen so empfindlich sind. Zum Beispiel Körpergeruch ist eine Sache.
Mhm.
Und gleichzeitig, also wenn jemand meinen Körpergeruch nicht mag, dann beeinflusst das ja, wie die Person sich benimmt, wie nah die ist, wie tief die atmet. Also ich will es gerne wissen. Wenn das ein Problem ist oder so, dann dusche ich halt nochmal oder benutze Deo oder.
Ja.
Und kränkt mich trotzdem ein bisschen. So.
Ja.
Ja.
Ja, es ist ein Teil der Gleichung, dass du tatsächlich Leute verletzen wirst. Auch wenn es nicht dein Pfeil war, sondern weil es in den Leuten auch selber passiert dann. Also du bist dann derjenige, der beschämt ist und da war Körper
genau, gleichzeitig. Wir wollen uns halt nicht schuldig fühlen. Ja. Wir wollen nicht der Böse sein, der den gemeinen Pfeil abgeschossen hat, in die tiefe Wunde, in die empfindlichste Stelle der unsterblichen Seele für immer verletzt. Also wirklich, also wenn ich das so ausführe, ist wirklich bei erwachsenen Leuten völliger Dreck. Und ich meine, da gibt es unterschiedliche Abmachungen. Wenn ich mit jemandem in einer nahen Beziehung bin, dann kann ich ihn fragen, hey, willst du das wissen? Mhm. Und es gibt Sachen, die du wirklich nie hören möchtest. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich einfach über die Kosten rede, also wenn ich nicht radikal ehrlich mit dir bin, dann komme ich halt ab und zu nicht zu irgendeinem Treffen oder zu einer Feier oder ich will nicht so eng mit dir zusammenarbeiten. Und also hat einfach Konsequenzen. Darüber können wir ja auch reden.
So. Ja. Ich hatte gestern einen Workshop auch so zum Thema Konflikte bei Paaren. Und da gibt es also einerseits so einen Satz, den ich so gerne pflege. Die meisten Leute, die sind nicht in Verbindung mit einer Person, sondern die stehen irgendwie in Relation mit einer Idee von einer Person. Also wer du bist als eine Form von Erinnerung oder als mein Wunsch an dich, wie du dich verhalten solltest, damit es mir passt. So. Und Leute feedbacken durch die Bank, wenn es um radikale Ehrlichkeit geht. Also ich habe hier ein paar Notizen, so Aussagen. Wenn ich in meiner Beziehung zu ehrlich bin, dann verlässt mich doch mein Partner irgendwann. Also das untergräbt ja unser Vertrauen, wenn ich zu krass die ganze Zeit die Wahrheit sage. Das kann man nicht immer machen.
Ja.
So. Das ist so 95% der Einwand, warum Paare sagen, ja, Ehrlichkeit ist schön und gut, aber man muss ja auch sich umeinander kümmern. Da kann ich nicht immer ehrlich sein.
So. Ja, immer wenn ich das höre, da ist so ein Teil, der will so nicken und sagen, ja, das ist ja wirklich wahr, als wäre das so ein physikalisches Gesetz.
Nicht überall, wir können nicht immer spielen, überall, der Boden ist Lava und wir müssen immer wieder hochspringen, um bloß nicht so.
Ja. Und also irgendwie auch albern, wie wir glauben, es gibt ein passendes Benehmen, also uns wirklich damit identifizieren, mit dieser Darstellung. Und ich muss mich immer passend darstellen. Und also wird in Kursen immer so deutlich, dass es so ein super persönliches Gefängnis ist. Jeder glaubt, sein Gefängnis entspricht den universellen Menschenregeln, die in jedem Land gelten. Und im Kurs wird dann so deutlich, es ist mein ganz persönliches Ding. Also ich darf nicht zugeben, wenn ich Sex will, wenn der andere es nicht auch wollen könnte oder so. Oder
ich brauche ein Signal vorher und dann bin ich ehrlich.
Und dann zu sagen, ich brauche 10 Signale.
Ja.
Und da sind super unterschiedliche Vorstellungen. Und dadurch, dass jeder Teilnehmer seine Vorstellung teilt, also relativieren die sich so gegenseitig. So einer sagt, ja, ich bin ehrlich, aber da sagt jemand, ja, aber zum Beispiel als Arzt, wenn ich da weiß, dass jemand stirbt, dann sollte ich ihm doch nicht die letzten Tage seines Lebens versauen.
Das ist ein guter Punkt.
Und dann ist jemand anders da und der sagt, ich bin Arzt und ich halte es für verdammt wichtig, transparent zu sein und Vertrauen ist die Basis, sonst glauben die mir gar nichts mehr und kooperieren auch nicht mehr. Und ich will dem die Chance geben, ihre letzten Tage perfekt auszunutzen. Und dann sagt jemand anders, ja, aber in dem und dem Fall, da darf man doch nicht ehrlich sein. Und dann kommt eine Pädagogin und sagt, die Kinder riechen sofort, wenn du nicht authentisch bist. Und du musst ganz deutlich sein, ob du das magst oder nicht und wo deine Grenzen sind. Also wir tragen da einfach eine Menge alberner Ideen mit uns rum, basierend auf überfordernden persönlichen Situationen, die dann von unseren Eltern irgendwie interpretiert wurden und die haben uns irgendwelche heiligen Grenzen mitgegeben, wie man sich benehmen sollte. Und der Witz ist, bei Klärungsgesprächen mit den Eltern, die geben ganz oft zu, dass es doch nicht so heilig ist. Die sagen, Also dann gehe ich da vielleicht zur ich gehe zu meinem Vater und sag, ja, du hast gesagt, Lügen ist das schlimmste Verbrechen und das darf man auf keinen Fall machen. Und dann sagt er, ah ja, da habe ich mich einfach über dich geärgert.
Hm.
So. Und dann gibt er auch gleich zu, wo er nicht ehrlich ist oder sowas. Also es war halt eine Situation, wo er wütend und laut wurde und ich habe daraus so eine heilige Regel gemacht, wenn ich das mache, dann verliere ich meine Menschenwürde.
Ja.
Nee, da hat sich jemand halt kurz geärgert.
Ja.
Und auch in Partnerschaften. Mhm. Oft wird der Ärger so als so eine Grenze. Wie konntest du nur XY machen? Mhm. Und es ist einfach nur Ausdruck von dem Ärger in der Situation.
Ja. Hey, hier ist Jones mit einer kurzen Werbeunterbrechung, bevor es sofort weitergeht. Du willst deine Beziehungsthemen mit Ehrlichkeit auflösen, in der Intimität und persönlich wachsen und weiterkommen, dann ist unsere Intimacy Change Masterclass genau das Richtige für dich. Hier lernst du die effektivsten Tools emotionaler Veränderungsarbeit und erlebst den Durchbruch für deine Träume in Liebe, Sex und im Leben. Der nächste Start ist der 1. März, deshalb schau dir die Inhalte unter reinundraus.com/masterclass an und sei dabei. Auf unserer Website findest du außerdem unsere Workshops wie unsere Temple Night, den legendären Fucking Free Workshop oder unser Summer Retreat im August. Wenn du diesen Podcast magst, abonniere den Kanal, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und geh auf www.reinundraus.com für alle Infos zu unseren Events. Ja, ich mag die Idee, dass die meisten Emotionen irgendwie 90 Sekunden andauert, wenn man sie erleben kann. Und wenn man Gedanken und so ein Looping dranhängt, dann wird es eher zu etwas, was ich die Tage und Wochen oder Jahre mit mir rumtragen kann.
Ja.
Weil ich es nicht so, eigentlich, ich finde mittlerweile ist es eine Form von Betrauern können. Ich hatte vor kurzem einen schönen Podcast gehört und jemand hat gesagt, wenn wir es nicht schaffen, die Emotionen zu betrauern, dann gibt es einen Unterschied, ob das eine Sache ist, die mir passiert ist oder eine Sache, die zu mir wurde.
Mhm.
Und das klingt so dieses, es war eigentlich nur, ja, ich habe mich einfach nur geärgert und du hast daraus eine Lebensregel aus Moral gemacht. So. Aber der Punkt war, du konntest, oder dein System konnte das nicht wirklich halten und deshalb wurde es zu deiner Geschichte.
Ja.
So, jetzt muss ich für immer diesen Glauben parat haben.
Ja.
Böse Kinder kriegen keinen Himmel.
Ja. Hey, auch da, so am Anfang in dem Workshop, manche denken ja, wir sind sofort ehrgeizig und wir hauen alles raus und sagen das Extremste sofort. Wir erforschen erstmal so die Regeln, mit denen wir uns davon abhalten, ehrlich zu sein.
Mhm.
Und dann wird richtig deutlich, wie wir uns damit gegenseitig völlig blockieren. So dieses, ich darf nichts sagen, was jemand anderen verletzen könnte. Und manche sagen dann, lass uns so super positiv sein, wir machen nur Komplimente. Und dann sagt jemand, dich finde ich toll und dich finde ich toll und dich finde ich toll. Und merkt in dem Moment, es ist genau ein Mann übrig. Und jetzt habe ich schon 3 Komplimente gemacht, schaue sogar zu dem rüber.
Okay.
Also wie verletzend, das gleiche Kompliment bei einer Person nicht zu machen. Also es gibt keinen Weg raus. Ja. Also wir sehnen uns nach einer Regel, die das Leben sicher und angenehm macht.
Ja.
Und die gibt's nicht.
Mhm. Ja. Ich denke, ja.
Schon darf ich noch. Ja, also das macht mir Spaß, das macht mir auch immer Spaß. Da kommen Leute und die sind so überzeugt. Wir sind hier ehrlich, aber nichts Verletzendes. Und dann Und ich merke den Druck, den ich mir daraus mache. Da ist gleich jemand, der mit so einer autoritären Stimme redet. Und wenn ich das höre, dann denke ich mir, jetzt muss ich mich auch zurücknehmen und ich darf wirklich niemanden verletzen. Und dann macht es mir eben Spaß, das zu erforschen. Und dann frage ich nach, wie können wir da ein Gesetz draus machen oder eine Regel? Und dann sagt die ja halt nur, also keine Urteile. Und dann provoziere ich und frage nach, wenn ich irgendeinen Kommentar von dir richtig nützlich finde, dann sollte ich dieses Urteil weglassen, dass es nützlich ist und nur von mir reden. Und dann wird die betroffene Person
Fall
schon ganz
nicht so,
genau verdutzt. Nee, nützlich, das kannst du mir schon sagen und so. Aber halt keine Abwertungen. Und dann sage ich, Abwertungen sowas wie dumm oder nutzlos. Und dann sagt sie, ja, genau, keine Abwertungen. Und dann sagt sie, ja, aber also kannst ja immer über dich reden. Und dann sage ich, ja, dann kann ich sagen, ja, ich bewerte den Kommentar als nutzlos. Und dann sagt sie, nee, das ist ja auch wieder wertend, aber du kannst ja über deine Gefühle reden. Und dann sage ich, ja, also ich fühle Abscheu und Ekel, wenn ich diesen Kommentar fühle. Nee, das ist, genau, also wir machen uns alle was vor. Wir bilden uns ein, es gebe diese Grenze und diese Regel und alle sollten sie befolgen und dann wird alles gut und das ist völliger Dreck.
Ja.
Danke, ich wollte das einfach nochmal so sagen.
Was ist die Alternative? Also ich meine, die Situation mit ihr gerade, ich glaube, das repräsentiert so ein ganz typisches Paar-Setting. Das sind ganz viele Regeln und die machen einen ziemlichen Komfort und oft sind sie stillschweigende Regeln. Also ich habe die in mir, die sind unausgesprochen, aber du solltest dich dran halten. Das heißt, du kannst immer wieder in unsichtbare Mauern auch reinrennen.
Ja.
So, nee, so nicht, so bitte nicht.
Ja, nicht so herzlos.
Nicht in dem Ton oder so.
Ja. Ja. Unverbunden, herzlos, unpräsent.
Ja. Du kannst mir schon deine Meinung sagen, aber so nicht. Ja. So
aber
nichts.
Verletzlich, du musst verletzlich dabei
ja.
sein.
Ja. Ja, das war ja, unwegbar.
Ja.
Also unwegbar. Und ich glaube, die meisten Paare haben nicht das Glück, dass sie einfach so wie zwei Lego-Teile einfach zusammenpassen, wo die Werte und die Bedürfnisse so identisch sind, dass man nie über irgendwelche Irritationen reden muss. Ich glaube, der Konflikt ist das Normale.
Ja.
Und dann fehlt den Leuten aber die Kompetenz, glaube ich, über so ein Disagreement, über so eine Meinungsverschiedenheit hinwegzukommen. Und ein paar Jahre später wird das zum Groll oder zum Konflikt, der Jahre später immer wieder aufgetaut wird, weil Leute darüber nicht hinweggekommen sind. Ich glaube, so gehen unglaublich viele Langzeitbeziehungen kaputt. Was ist die bessere Alternative? Also ich denke so in zwei Schienen. Das eine ist, wie schaffe ich den Moment zu überkommen, wo es passiert? Und die zweite ist, wie schaffe ich einen Moment zu überkommen, der vor 10 Jahren passiert ist und mich immer noch anpisst?
Ja. Also, wenn mich was nach 10 Jahren noch anpisst, dann würde ich von so einem Beziehungstrauma sprechen.
Mhm.
Und da würde ich versuchen, das wirklich zu durchfühlen, in allen Facetten meinem Partner zu zeigen. Und der Satz, mir als erstes einfällt, ist, ich nehme dir übel oder ich trage dir nach, ich grolle dir. Und dann beschreibe ich wirklich sinnlich, was die Person getan hat, also die ganzen Sinnesreize. Und dann übernehme ich die volle Verantwortung für meine gesamte Interpretation und wie ich mir ein Problem draus mache. Und die Falle ist es, den anderen überzeugen zu wollen, dass es wirklich falsch war. Und das Ziel wäre für mich, mich zu spüren, dem Raum zu geben. Im Endeffekt ist es Schmerz, super universell. Alle Menschen auf der Welt kennen Schmerz. So ein Au. Ich bin richtig erschrocken. Ich habe so Angst gekriegt. Hat so weh getan. Und also zugeben, was ich am wenigsten zugeben will in der Situation. Genau, für mich einstehen, dass es so schlimm war. Hey, und wenn ich Glück habe, kann der andere damit gut umgehen. Besser vielleicht sogar als diese moralischen Vorwürfe. Es war falsch und gemein und herzlos und egoistisch und wie narzisstisch von dir. Und,
ja. Und wenn ich Pech habe, nichts. Wenn ich Pech habe, kommt es zurück und dann kommt noch mehr Vorwurf und es verletzt mich noch mehr vielleicht.
Ja, genau. Ist so eine, hat auch was mit Fokus zu tun. Kann ich da bei meinem Gefühl bleiben?
Ja.
Kann ich einen Satz sagen, um dem Raum zu geben? Kann ich das zu Ende fühlen? Oder ist mein Fokus so bei dir und starre ich nur hin, ob du nicht schon wieder die Augen verdrehst?
Kommt es an?
Genau, ja, genau. Ja. Und nur so diese Bereitschaft von, schon wieder nicht. Wusste ich doch, dass es sich nicht lohnt mit dir. Ich empfehle Leuten, das zu üben, zu ihren Eltern zu gehen, einen Satz zu sagen, eine Sache zuzugeben und dann die Klappe zu halten und einfach nachzuspüren, auszuhalten, dass die Eltern sich vielleicht 5 Minuten hysterisch rechtfertigen. Und wenn ich das aushalte und dabei die Klappe halte, gibt es die gute Chance, dass sie sich auch wieder beruhigen. Und dann habe ich schon oft erlebt, dass die gleiche Person, die sich 5 Minuten gerechtfertigt hat, plötzlich sagt, ah, ich check schon, du wolltest es mir einfach sagen. Ah, ich merke schon, das war wichtig für dich. Und sich beruhigt, wenn ich da nicht auf das Drama mit eingehe.
Ja.
Und kann auch eine Herausforderung sein. Dass, also oft habe ich ja selber noch keine Worte für das, was so schlimm für mich war.
Ja.
Dann, ja, ich mag Dyaden, dass jemand zusagt, 5 Minuten wirklich nur Zeuge zu sein. Und ich versuche es mit Gesichtsgeräuschen, Körper auszudrücken. Ich kehre
alles mal raus, was da ist, um zu gucken. Ne? Ja. Das ist eine also die zweite große Beziehungsfrage ist genau das, was du gerade sagst. Hey, was, wenn ich meine eigenen Gedanken und Gefühle noch selbst noch gar nicht gecheckt habe, wie kann ich dann ehrlich sein? Also Teil der Antwort war das, erstmal alles raushauen, was da ist, so Sinnesaufmerksamkeit, oder?
Ja, ich denke an typischerweise Focusing, dass
was ist da im Körper, was spüre ich, was ist aktuell?
Ja. Da gibt es diese vagen Zustände und ich kann nachvollziehen, dass wir nicht in einer angespannten Situation beim Autofahren mit jemand, der ungeduldig 10-mal nachfragt, unsere Innereien erforschen wollen. Und da empfehle ich einen Rahmen. Also entweder jemand Drittes, der dabei sitzt, der immer validiert, irgendwie deutlich macht, was verstanden wurde, was gesagt wurde. Oder mit ein bisschen Disziplin so Strukturen. 5 Minuten redest du, 5 Minuten ich, mehrere Runden davon. Und diese Struktur erschafft dann ein Vertrauen, sodass ich mich mehr entspanne, tiefer in mich reinfühlen kann. Und auch mit Yoga und Meditation kann ich meinen Fokus trainieren, um sogar bei viel Gegenwehr, Fragen irgendwie verbunden zu bleiben mit so diesem empfindlichen Gefühl in mir und das auszudrücken, selbst wenn du nicht perfekt geduldig wie der Dalai Lama zuhörst.
Ist so wichtig. Also ich habe so zwei Situationen, kann ich aus meiner Beziehung mit Kat erzählen. So die eine, also wahre Geschichte, keine Ahnung, wir sind in die Meinungsverschiedenheit oder wir sind irgendwie aufgerieben über den Tag, haben gemeinsam gearbeitet und da ist irgendwas passiert, irgendeine Bemerkung und ich check so, ah cool, ich bin ein bisschen wütend und das ist mein Moment, radikal ehrlich zu sein. Und ich sag so, hey, kann ich dir kurz was sagen? Wir haben doch gerade über diese Affektregulationsachsen geredet. Und ich merke gerade, ich bin verletzt, ich bin traurig, wie du das und das gesagt hast. Und für mich ist das eigentlich schon sowas wie durchgefühlt. Und dann sagt sie, aha. Und ich bin so, und plötzlich ist da so dieser Gegenwind. Und jetzt will ich mich erst recht auflehnen, bin noch wütender, weil genau auf dieser Achse das passiert ist, was ich am wenigsten wollte.
Ja.
Ich wollte einfach nur mich mitteilen und jetzt stichelst du nach. Unlösbar. Also ich finde in dem Moment unlösbar, weil wenn ich umso wütender ich werde, umso mehr kommt Gegenwind und es gräbt sich so in die Tiefe.
Ja.
Versus, wenn wir eine Dyade machen, wenn wir 5 Minuten du, 5 Minuten ich und ich das Gleiche sage und wir sind in diesem fokussierten Bewusstsein von, okay, ohne Reaktion höre ich dich und ohne Reaktion hörst du mich, kann ich das Gleiche sagen und drüber hinwegkommen, was im Alltag voll den Streit ausgemacht hätte.
Ja. Ich will es voll unterstreichen.
Ich will, also in einem Alltagssetting, wo dann die Emotion so hoch fliegt, ist es oft für mich fast unlösbar, wenn das die Zyklen nimmt, wenn dann so die Messer gezückt werden auf beiden Seiten.
Ja. Voll. Auch, ich glaube, in so einem Setting, bei den Dyaden oder ich glaube, man kann sich gar nicht genug oft dran erinnern, so dieses: Ich will dir was über mich sagen. Du bist nicht dran schuld. Du bist nicht verantwortlich. Ich reagiere durch meine Genetik, Entwicklung, Vergangenheit. Und gleichzeitig will ich dir komplett zeigen, was es in mir gemacht hat.
Ja.
Ja. Auch da. Also es gibt keinen Trick, um immer Empathie zu bekommen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, der immer funktioniert. Bestimmt, habe ich schon mal gesagt. Also auch Therapeuten sind überfordert mit ihren Klienten und sagen, kannst du nicht einfach den Scheiß einmal machen? Kannst du nicht einmal pünktlich sein? Kannst du es nicht einfach? Ja. Also niemand ist unendlich geduldig. Leute sind selber betroffen, aufgebracht, fühlen irgendwas, werden ungeduldig.
Hm.
Boah, das ist mir richtig, also ich will es zugeben, das ist mir todpeinlich. ich habe immer wieder erlebt, dass ich will Verbindung mit meinem Sohn, ich merke, er ist angespannt und ich will ihn einladen, wirklich auszudrücken, was da in ihm ist. Und ich will ihn überzeugen und sein Vertrauen gewinnen. Mhm. Und ich sage ihm, hey, was auch immer dich bedrückt, hau raus, egal wie, benutz alle Worte, die du kennst. Mhm. Ich höre es mir gerne an. Also eigentlich will ich ihn in dem Moment überzeugen, dass er es nicht bereuen wird.
Mhm.
Und dann sagt er, ja, sagt er halt so grimmig, ohne mir ins Gesicht zu schauen, sagt er, ich find's halt scheiße, dass das wieder nicht funktioniert hat. Und ich krieg so einen Ruck. Und ich hau sofort dagegen. Ich sag, ja, aber checkst du nicht? Weil du. Zeig mich, dass ich ins Mikro geschrieben habe. Ja. Also ja. So ein Ruck. Aber das ist doch deine Schuld. Oder verstehst du denn nicht?
Genau das, was er befürchtet hat, kriegt
genau
er genau
das,
so
genau
serviert.
Das. Ja. Todes, peinlich. Also schäme ich mich und tut mir leid. Und schon mehrmals gemacht.
Ich glaube, dem sind wir alle schuldig. Ich habe ähnliche, also wie oft ich in der Diade trotzdem mein Maul aufmache, obwohl die Abmachung die ist, dass ich nur zuhöre. Nein, stopp, du musst von dir sprechen.
Hä?
Ich Botschaft.
Ja, das ist wirklich falsch.
Du erzählst die ganze Zeit von mir. Ja. Okay. Ja,
Gott.
Ja, auch die Idee, dass wir das kontrollieren könnten, ist wieder...
Ja.
Wieder eine Form von Kontrolle. Auch wenn ich mir einbilde, dass ich mich selber kontrollieren kann, ist es wieder eine Form von Kontrolle.
Ja.
Ja.
Oh Mann.
Ja. Ja, und ich glaube, das sind die Herausforderungen. Ich habe, weißt du, noch ein anderes Ding. Ich meine, du kennst bestimmt die Aussage, boah, also wenn man so radikal ehrlich ist, kann man ja auch Leute retraumatisieren.
Mhm.
Auch Klienten gehabt, die sagen, hey, in meiner Beziehung, ich würde gerne mit meiner Partnerin da ehrlich reden. Aber ich habe so den Eindruck, oder ich weiß, dass da, als sie jung war, ist ihr Vater gestorben. Aber das kann ich nicht ansprechen. Da kann sie doch nichts dran ändern. Warum soll ich da jetzt sie belasten mit sowas?
Ja.
Klein, so diese Gefängnisse, wo eigentlich so die Chance ist für ein brutal ehrliches Gespräch auf die Knochen, aber halt eine unglaubliche Gefahr irgendwie lauert, so was, wenn ich da in ein richtiges Fettnäpfchen reintapfe und plötzlich dann die Welt sich verändert oder ein Tor des Bewusstseins aufgeht und ich plötzlich mit der Konsequenz lebe, obwohl ich Wahrheit aussprechen wollte.
Naja, wieder, ich merke, wie sehr ich deine Geschichte so kaufen will. Ja, man darf wirklich keine Leute retraumatisieren, das müssen wir um jeden Preis verhindern.
Das sind wahre Aussagen von
ja,
Leuten.
Ich glaube dir das.
Ja?
Und ich höre das ja auch immer. Ich will sagen, wie oft Teilnehmer sowas am Anfang sagen, genauso dieses, ja, aber wir dürfen uns nicht retraumatisieren, dann werde ich auch ganz ernst und schwer und will so nicken. Und genau, dann traue ich mich gar nichts mehr zu sagen.
Ja.
Nach einer Weile kann ich auch zu der Person sagen, so, hey, ist das die Wirkung, die du auf mich haben willst? Willst du, dass ich so vorsichtig werde? Oder also ich merke, wie ich schon Angst habe, dich länger anzuschauen. Ist das die Wirkung, die du haben willst? Und meistens sind Leute dann sehr klar, dass sie gar nicht so viel Vorsicht haben wollen.
Oh,
wir sind halt erschrocken.
Das ist wieder Perspektivwechsel. Ja. Also, ja.
Also, weißt du was, wir können immer ehrlich drüber sein, welche Wirkung es auf uns hat.
Ja.
Vielleicht auch, welchen Preis wir dafür zahlen.
Mhm.
Und also wir können mit Leuten reden. Willst du wirklich, also willst, vielleicht hat jemand Ärger mit einem Mitbewohner und die sind empfindlich und so, dann kann ich sagen, hey, ich traue mich, dich gar nicht mehr anzuschauen und so, dass du dich davon bedroht fühlst. Ist das so? Und dann kann die Person sagen, ja, ich, ohne Spaß, ich fühle mich so unwohl mit dir. Ich will, dass du mich keine Sekunde anschaust. Nach einer Weile kann ich sagen, ja, aber ich merke dann, also irgendwie, das fühlt sich so blöd an und so verunsichernd für mich wiederum. Und ich habe Fantasien, gar nicht mehr mit dir zusammen zu wohnen.
Ja.
Bist, also ist das die Konsequenz, die du, ist das so wichtig?
Ja,
oder?
Ja.
Also eigentlich, ich glaube, das ist ja, ja so ein Riesenteil von Therapie. Leute sagen, kein Problem, ich halte einfach die Luft an, kein Problem, ich schaue da einfach nicht hin, kein Problem, ich mache einfach mit. Und wenn bewusst wird, was für einen Preis wir zahlen, dann wird deutlich, dass wir das eigentlich nicht wollen, uns das nicht wert ist.
So. Oh, was für ein schöner, also ich habe es gerade richtig so einen Perspektivwechsel gecheckt, zu verstehen, dass ich ja auch durch mein Nicht-die-Wahrheit-Aussprechen auch einen Preis bezahle. Ich glaube, Leute denken so, ich spreche dich lieber nicht an, weil ich will keinen negativen Effekt auf dich haben. Aber ich vergesse dabei, dass ich jetzt schon einen negativen Effekt auf mich selber habe, dadurch, dass ich es nicht ausspreche.
Und auf den anderen.
Ja.
Du bist distanzierter, kälter.
Ja, ja, ja.
Du, das wird die erste Person sein, die du feuerst oder aus dem Team schmeißt oder auf die du verzichtest, die du beim Geburtstag nicht einlädst, wenn nicht genug Platz ist.
Ja, ja, und da ist wieder das Bild von, ich schütze dich, indem ich mich auf die Handgranate werfe.
Ja.
Ja. Also ich bin der heroische Soldat. Ja.
Also ich stimme dir vollkommen zu. Und ich will auch den, also gemeinen der anderen Person gegenüber Aspekt betonen. Sagen wir, passiert immer wieder, jemand macht halt was Krasses und ich finde es abscheulich, beschissen und ich will das der Person nicht sagen. Dann muss ich eigentlich den Kontakt abbrechen. Weil die wird immer wieder fragen, so, hey, warum meldest du dich seltener, was ist los und so. Und also entweder erfinde ich dann richtig Geschichten oder ich breche den Kontakt ab. Und das machen ja verdammt viele Leute. Also nach Dates, Beziehungen.
Lieber mit nicht, den, einfach mit, gar nicht mehr, dann kann ich es ausblenden.
Genau, mit Eltern, mit Geschwistern. Und es, der Schaden, den du damit anrichtest, ist halt nicht so deutlich, weil er nicht aktiv ist. Aber du brichst eine Menge Menschen das Herz und viele von denen würden lieber die Wahrheit hören und was Gemeines, Kleinliches. Statt dass du, ich meine, du sagst, ich bin der Edle, der sich zurückzieht. Für die anderen ist es richtig Strafe durch Liebesentzug. Also du fügst anderen Schmerzen zu, wenn du dich zurückziehst.
Und redest dir ein, es ist die bessere Option gewesen.
Ja, es ist wieder, ich schmeiß mich, ich bin der Edle, der sich auf die Granate schmeißt.
So eine zentrale Aussage. Wirklich, ich glaube, wir unterschätzen das und ich habe das in ganz vielen Bereichen oder mit Menschen auch so, dass ich denke so, nee, ich schütze dich und mich, ich melde mich einfach nie mehr. Und ich merke trotzdem, dass da was unvollständig ist. So in der Gestalttherapie will man die offene Gestalt nennen. Da ist etwas nicht zu Ende gefühlt oder zu Ende gesprochen. Und es bleibt offen und ist wie eine Software, die immer wieder darauf wartet, ganz zu werden, damit sie wie eine Seifenblase verpuffen kann, einfach nur. Aber das geht nicht zu Ende und es krapscht so ein bisschen Lebensenergie von mir ab. Und ich denke, ja, ist halt, so ist halt Erwachsensein. Depression ist ein Teil davon.
Ja. Ja,
ist es nicht wirklich. Und es fühlt sich so an, als gäbe es da keine Lösung dafür. Weil ich mutig sein muss dafür, oder? Weil ich da einfach in Kontakt kommen muss.
Ja, es ist peinlich und du musst,
du verlierst
ein bisschen die Kontrolle, du erlebst so diese Intensitätsspitze von dem Gefühl, du setzt dich auch wieder halt dem anderen aus. Kann sein, dass er dich auslacht, wie kleinlich, gemein, nachtragend du bist. Kann sein, dass der sich zurückzieht. Ah ja, so spannend, wir wollen oft den anderen einfach nicht die Macht geben. Wir wollen,
stimmt.
Der Hauptgrund für Lügen ist einfach Kontrolle.
Ja.
Wir wollen dem anderen, lieber verlasse ich dich, als dir die Macht zu geben, dass du mich verlässt.
Ich denke sofort an ein paar Menschen, da habe ich offene Loops, da habe ich einfach offene Gestalten. Das sind Dinge nicht für immer rund, so abgeschlossen und goodbye, im Guten, in Liebe. Und also woran ich es bei mir bemerke, ich denke, ich gehe durch die Stadt, hoffentlich kommt die Person mir nicht gegenüber.
Ja.
Aber was merke ich denn anderes, als offensichtlich hat die Person Macht über mich? Weil ich habe Schiss, dass du auf mich triffst, kann ja sein, dass die Person denkt, ach, da vorne der Jones. Und also es ist mein Thema. Und ich denke mir, aber ich bin erhaben, indem ich einfach weglaufe und hoffentlich sehen wir uns nie mehr.
Ja.
Und das ist ein komisches Gefühl von Macht, weil es ist keine Macht, es ist keine Kontrolle. Es ist Kontrolle über meine emotionale Landschaft, aber es ist keine Kontrolle über dich.
Voll.
Ich bin kleiner. Ich mache mich kleiner dafür. Oh boy. Ja. Ja.
Ja, da denke ich auch dran. Ich habe einen guten Freund, mit dem wir uns manchmal so anstacheln. Also ich glaube auch, so der Automatismus bei mir und vielen Freunden ist also eine arrogante Distanz. Ich brauche gar nichts.
Ja.
Ich bin super fein. Wenn du was machen willst, gerne.
Melde dich gerne.
Ja, genau. Melde dich gerne. Genau, melde dich.
Ich werd kein Bittsteller sein.
Ja, genau das. Und wir inspirieren uns immer wieder, Demütigung bewusst zu konfrontieren und zuzugeben, was wir uns wünschen. Und zu sagen, ich würde gerne XY mit dir unternehmen. Und dann zuzulassen, dass die andere Person sagt, ah ja, ist mir gerade nicht so wichtig. Oder ja, habe ich keine Zeit. Oder ja, eigentlich wärme ich keine alten Freundschaften auf. Oder so. Also das zu konfrontieren und dann statt in so eine arrogante, ja wie auch immer, war nur so eine Idee oder war eh eine blöde Idee. Mhm. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Mhm.
Mochte ich eh noch nie.
Ja. Ah, ich habe mich verwählt. Genau, ich habe mich verwählt. Ah, ich habe mich verwählt. Wie geil. Zuzugeben, ja, wie schade.
Ja.
So, ah, wie schade, traurig und bisschen demütig.
Und das, ich glaube, den Mut, den man entwickeln will, und ehrlich, mir fehlt ja ganz oft, ist es aktiv zu machen. Ich bin vor kurzem war ich auf einer Beerdigung und bin alten Freunden begegnet und die Story in meinem Kopf war, die denken alle, ich bin der Arsch, der sie verlassen hat. Und ich hätte so aus eigenem, so, und das, weißt du, wenn das war so 5 bis 10 Jahre her, je nachdem, welche Person es war. Und ich habe die Story echt geglaubt. So, also, ja, nee, die denken sowieso über mich so und so und denkt niemand mehr über mich oder will Kontakt. Und leider führt uns eine Beerdigung zusammen. Und wir haben nach der Beerdigung so eine Stunde, wo wir zusammensitzen und so, ey, wie ist dein Leben, wie ist mein Leben? Und ich fahre nach Hause, ich bin ultra glücklich. Das ist diese geschlossene Gestalt. Oh, ich bin so erleichtert. Ich dachte, da ist was offen, da ist was unabgeschlossen, da denkt jemand schlecht oder ich habe Böses gemacht sozusagen. Und da ist so was rund geworden. Ich bin so erleichtert und habe so viel mehr Lebensenergie. Aber warum musste es denn eine Beerdigung sein? Und warum konnte ich nicht selber proaktiv das Thema angehen? Und zum Großteil, weil das Thema nicht präsent war.
Ja.
Also ich frage mich so, wie viele Themen von uns sind einfach nicht so auf dem Tisch und bündeln trotzdem Lebensenergie. Wie so ein Trauma, was vergessen wurde, aber halt irgendwie noch Auswirkungen auf unser Heute hat.
13, bestimmt 13 Themen bei jedem.
Schon, oder?
Ja, also keine Ahnung. Ich denke, da passiert so viel in meinem Körper, so viele Zustände, Unruhe, auch irgendwie sowas Gieriges, wo ich hin will, wo ich nicht hin will. Also das meiste ist gar nicht bewusst.
Mhm.
Ich glaube wirklich, es ist verdammt wenig bewusst. Und das bisschen, was ich merke, lohnt sich wirklich ehrlich drüber zu sein, also Basis. Und dann gibt es noch immer so viel zu erforschen, wo ich neugierig sein kann, wo ich merke, dass bei einem Telefonat meine Stimme plötzlich ganz schnell wird oder ich schnell auflege oder ich bei Vorschlägen einfach ja sage. Und also die meisten Themen, das ist einfach kein Problem, solange ich es nicht für ein Problem halte. Und also irgendwie reicht sich die Themen anzuschauen, wenn ich unzufrieden bin. Und dann irgendwie aufmerksamer zu werden, wo es drückt und was der Auslöser sein könnte.
Wenn du sagst, so mich, also erforschen, reizt mich voll. Also ja. Da ist sofort so ein Motor, der sagt, oh wow, krass, da ist ein riesen Spielplatz und ich will gerne erforschen. Und was ist so wir hatten Diade als eine Möglichkeit, irgendwie in so eine kontemplative Kommunikation zu gehen. Was würdest du den Leuten noch empfehlen? Also ist dann Tagebuch führen oder wie kann ich mehr erforschen? Was tue ich? Ja?
Also ich mag überhaupt um Beziehungsmuster zu bemerken. Ich mag Contact-Impro gerne. Mhm. Also irgendwie Kontakt zu haben mit anderen Menschen, Blickkontakt, Körperkontakt, zu schauen, wie wir uns bewegen. Und da kommen automatisch Gefühle hoch, so Angst vor Ablehnung, Angst verlassen zu werden, Angst zu intensiv zu sein. Meistens in dem Rahmen, dass ich mir die anschauen kann und damit experimentieren. Wie ist es, wenn ich den Winkel ein bisschen ändere, mit mehr, mit weniger Blickkontakt? Ich denke, jede Form von Kunst. Ich habe Impro-Theater gemocht, da Ex-Freundinnen gespielt, bis ich gecheckt habe, dass ich das selber bin, der so bedürftig am Bein festkrallt und bitte, bitte sagt.
Ja.
Hat lange gedauert. Genau. Ich meine, Kunst, Malen, Tagebuch, für viele Leute wahrscheinlich auch Singen.
Voll.
Also das alles. Genau, solange ich verbunden bin mit zu so diesem empfindlichen Gefühl in meinem Körper, wird es alles transformieren.
Mhm.
Und radikale Ehrlichkeit ist das Direkteste, was ich kenne. Genau der Person, die betroffen ist, ins Gesicht zu schauen, mich zu fühlen und zu berichten, was in mir vorgeht und was ich draus mache. Ja, das ist das Direkteste.
Also interessante Frage. Jetzt hört jemand den Podcast und sagt, fuck, Christoph, zum zweiten Mal hat er abgeliefert, ich habe gecheckt, radikale Ehrlichkeit ist echt wichtig. So, und jetzt ist er zu Hause ohne Übung und sagt, lass uns doch mal radikal ehrlich sein. Mhm. Was glaubst du, was ist der Nummer eins, der Nummer eins Unfall, der im Haushalt passiert, wenn Leute denken, ja, ich hau's jetzt mal einfach raus, ich sag dir jetzt mal, was ich über dich denke. Aber diese selbstoffenbarende Sphäre von radikaler Ehrlichkeit nicht geübt haben, dass sie bei sich selber bleiben, sondern es eher als so eine Art von, ich sag jetzt mal, was ich schon immer mal sagen wollte und dann eher mehr Schaden anrichten.
Mhm.
Was glaubst du, was die Leute falsch verstehen?
Also ich weiß nicht, ob die mehr Schaden anrichten.
Ja.
Müsste man irgendwo halt ein System haben, um Schaden zu bewerten. Ich will wirklich auf die Frage eingehen.
Ja.
Und was dabei sagen, ich habe manchmal, also ich gebe diese Kurse, 3 Tage Wochenende, wo Leute schon eine Menge lernen. Einige führen danach Klärungsgespräche. Viele merken so zufällig, dass sie ein paar Fähigkeiten anwenden. Dann gibt es den 8-Tage Kurs, wo Leute oft richtig entschlossen genau die Menschen konfrontieren, vor denen sie am meisten Angst haben. Und die haben da 8 Tage lang meditiert, Yoga gemacht, wirklich so ihren Fokus trainiert, um gegen Widerstand, Schreierei irgendwie bei diesem einen Kernsatz zu bleiben. Und wenn es eine Orientierung gibt, dann wäre es genau zu sagen, was ich am wenigsten über mich sagen will. Einen Satz, Klappe halten, einfach atmen. Und die Welt ist anders, nachdem ich diesen einen Satz gesagt habe. Und ich gestehe mir ein, ich habe nicht so viel Kontrolle. Die Leute reagieren auf ihre Art und Weise. Ich muss sie nicht davon abhalten. Ich sage diesen einen Satz und dann atme ich weiter, fühle meinen Körper, lasse das Gefühl durchfließen. Das ist meine Empfehlung. Und dann denke ich dran, ich habe manchmal Klienten, die nur so eine Sitzung nehmen und die sagen, ja, ich habe das Buch gelesen und ich will aufräumen. Da gibt es 20 Geheimnisse, die ich meiner erzkatholischen Familie noch nicht gesagt habe.
Ja.
Ich habe die angerufen. Ich habe gesagt, die sollen sich alle treffen. Ich habe organisiert, dass die in 2 Wochen alle an einem Ort sind aus ganz Europa. Und ich werde denen das alles sagen. Und ich will sagen, ich scheiß mich ein. Ich kriege wirklich Angst. Ich denke mir, boah, der weiß doch so viele Sachen noch nicht und der sollte erstmal zu dem Kurs gehen oder so 10 Sitzungen, dass wir das vorbereiten und alles, was die anderen Retraumatisierendes zu ihm sagen könnten. Und der muss auch vorbereitet sein, damit er dann mit allen Eventualitäten umgehen kann. Und ich sag das auch. Und gleichzeitig immer wieder, ich habe Klienten, die sagen, nee, sie haben jetzt Drive, sie werden's nicht.
Ich bin bereit zum Bungee-Sprung, ich mache das jetzt.
Ich ziehe das jetzt durch. Und danach sagen, also danach immer die, die so krass Bock drauf hatten, berichten von geilem Scheiß. Mhm. Die sagen, sie haben es durchgezogen, es hat funktioniert. Die Leute sind geblieben, haben zugehört, haben ihre Eltern das erste Mal weinen gesehen, wurden umarmt, Liebesversicherungen. Ja. Also da gibt es sicherlich Ausnahmen.
Ja, ja. Und
trotzdem, ich grusel mich selbst, ich habe Angst, ich bin so, ja, also es ist wirklich krass und so. Und ich höre eine Menge geiler Geschichten danach.
Ich habe das auch so erlebt. Ich habe auch irgendwann so nach meinem ersten oder zweiten Workshop gedacht, so okay, go for it. Ich habe meinen Vater einbestellt, um ihm irgendwie Porno-Suchtgeschichten und alles. So, da gab es gar keinen Konflikt zwischen ihm und mir. Ich wollte einfach nur so einen Dump machen irgendwie. Ja. Und am Ende habe ich festgestellt, dass meine Fantasie wesentlich größer war als das, was es ist. Mhm. Also ich hatte wiederum, also eine weitere Schicht von Ehrlichkeit ist zu sagen, oh, ja, ich habe gedacht, ich fühle mich danach noch geiler, als ich mich jetzt fühle. Aber ich sag alles und mein Vater sagt, okay.
Ja,
Pornos, ja, mein Gott, was noch? Ich so, ja, nix. Ich wollte mehr. Ja. Und hatte riesen Schiss vor was? Vor nichts, vor einem Gespenst, vor irgendwas, was ich mir selber ausgebaut habe.
Voll.
Auch das ist die Wahrheit.
Auch eine große Verunsicherung. Also wir haben so Angst vor irgendwas, wir erwarten das Drama und dann sagt jemand, ja, gut, dass du es sagst.
Ja.
Und ich habe meiner Freundin mal was gesagt, hatte voll Angst davor und sie sagte, ja, okay. Und ich kann es nicht annehmen.
So, ja, genau das. Ja, was? Ja, okay.
Ich sage so, also schon? Wirklich? Und sie sagt, ja,
kannst du klar. Bitte reagieren, wie ich es mir vorstelle?
Genau, und dann schaue ich sie an, bin so angespannt, geht nicht weg. Und dann habe ich zu ihr gesagt, würdest du mir einfach trotzdem ein paar Vorwürfe machen?
Weil mir das irgendwie komplett wird für mich.
Ja. Ja. Und dann sagt sie, nee, fällt mir echt nichts ein. Und dann konnte ich es schon stehen lassen.
Ja.
Und ich meine, es gibt so diese Fakten, so als wie, ja, ich habe Geld veruntreut, Drogen, Prostituierte, so diese Sachen, wo wir uns schämen und wir können das aussprechen. Und danach bleibt entweder eine große Erleichterung und so eine Liebesversicherung und Bestätigung. Und manchmal als irgendwas, was wir nicht gut zuordnen können, wo so Unsicherheit bleibt. Er hat ja gesagt, aber vielleicht verachtet er uns jetzt doch ein bisschen oder wir werden es noch bereuen.
Das war nicht der Ausdruck, den ich brauche. Oder
ja. Und damit mehr Erfahrung werden wir immer präziser und dann kann ich sagen, hey, ich bin so unsicher, ich wünsche mir so eine Bestätigung, dass du mich noch immer liebst.
Ja.
Oder ich sag's dir, ich will mich komplett zeigen und ich will, dass du mich siehst und mich überzeugst, dass ich noch immer wertvoll bin. Und also ich kann bei diesen Geständnissen immer meine Absicht dazu sagen.
Ja. Ich glaube, das ist das Mächtigste. Also ich habe auch so zwei Tipps, wenn Leute mit so einem Thema kommen. Und das eine ist so dieses, kann ich die Absicht als erstes servieren, bevor ich ehrlich bin?
Ja.
So, wie will ich wirken? Es ist das, was du auch letzten Mal gesagt hast, so dieses lüfte erst die Neurose. Ich wünsche mir am besten, dass du euphorisch reagierst und ich will dir sagen. So. Und das zweite ist halt die Aussage mit der schlimmsten Befürchtung anfangen. Also, hey, du wirst bestimmt durchdrehen oder ich stelle mir vor, du wirst durchdrehen, wenn ich dir ehrlich was sage und ich will dir sagen, nimmt oft den ganzen Wind der möglichen Gegenwehr irgendwie raus, wenn man es gelabelt hat vorher schon.
Habe ich auch schon als Strategie gehört. Ich überlege gerade, ob ich es so mache. Klingt gut.
Ja. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, die Schleuse aufzumachen, damit die Ehrlichkeit, vielleicht brauche ich manchmal so ein bisschen eine Verpackung, damit ich die Ehrlichkeit durchrutschen lassen kann. Ne?
Nee, voll gut. Ich denke, einfach einen Kontext zu setzen, so hey, ich will was mit dir teilen, was zwischen uns steht oder ich merke, wie ich manchmal wegschaue oder dir ausweiche. Oder
genau, ich merke, ich gucke nicht richtig.
Genau, dass ich nicht ans Telefon gehen möchte oder das kann ich auch sagen da. Und das tut mir leid. Ich wache mit meinem Sohn auf, der ist 12. Und also während ich aufwache, sehe ich, dass er schon YouTube-Shorts anschaut. Und ich ärgere mich drüber und ich spreche es nicht an. Und der ist voll nett in der Früh. Und dann merke ich, dass ich ihm nicht richtig ins Gesicht schaue und dem Thema so aus dem Weg gehe. Und ich glaube, der spürt es auch schon so einen Hauch. Und
also Papa ist fucked up irgendwie.
Ja, oder irgendwas. Und so. Ja. Und es wird dann besonders nett. Und ich habe es oft genug angesprochen. Aber so in dem Moment, also da wurde mir so deutlich, wenn ich was nicht anspreche, dann bin ich distanziert und bin nicht emotional und gelt vielleicht nicht als der nervige, hysterische, aber dafür bin ich halt ein kaltes Arschloch.
Ja.
So. Und traurig, im Nachhinein immer.
Voll traurig. Und als Erweiterung davon, wenn ich solche Situationen habe, dann gibt es auch so einen Mechanismus, der darauf hofft, dass die andere Person nochmal was falsch macht, dass ich ein Ventil kriege.
Ja, ja.
Also oft auch so dieses, also oft ist falsch, aber so eine Art von, dass. Also als würdest du in deiner Situation nochmal auf deinen Sohn irgendwie einwirken, damit er nochmal dieses Ding macht, damit du ein Ventil kriegst. Ja, irgendwie.
Eine Berechtigung.
Ja.
Und ich meine auch in so typischen Beziehungen, jemand ist eifersüchtig und dann gibt es den Moment, wo ich will, dass der andere fremd geht, damit ich endlich auf den Tisch hauen kann und sagen kann, ich wusste es schon immer und meine Eifersucht war schon immer berechtigt.
Ja. So, wer beeinflusst was eigentlich? Also macht meine Unsicherheit deine Fehltat oder pushe ich dich dazu oder lade ich dich zum Fehler ein, damit ich endlich Gerechtigkeit kriege?
Gibt es auf alle Fälle alle Mechanismen. Mhm. Also ich davon bin ich überzeugt, wir haben diesen großen Drive, Recht zu haben. Und ich habe ein Gefühl und ich habe eine Geschichte über dich und ich will lieber Recht haben, als irgendwie überrascht zu werden und dein Verhalten nicht gut zuordnen zu können. Also diese Unsicherheit, da wollen wir nicht lange bleiben. Mhm. Wir wollen Leute einfach in die bereits vorhandenen Schubladen packen. Mhm. Und ja, ist ein großer Drive. Wirklich, ich meine, auch zu Treffen zu gehen, zu Dates, zu Kursen. Und ich habe meine Mission und ich bin schon auf der Lauer und ich schaue nach Anzeichen, dass ich auch hier wieder abgelehnt werde, nicht reinpasse, die Leute nicht geduldig mit mir sind, ich zu krass bin.
Das Lebensskript, was ich mit mir in die Situation bringe und Recht behalte.
Ja.
Also lieber, wieder so ein Brad-Spruch, lieber sterbe ich im Recht, als im Unrecht weiterzuleben. Also als wirklich auch meine eigene Lebensstory so zu revidieren und mit diesem unangenehmen Gefühl weiterzuleben.
Ja.
Lieber, wenn du, entweder es stimmt, dass ich ablehnungswürdig bin oder ich springe von der Brücke oder sowas. Ich werde es euch beweisen, dass das alles richtig war, was ich von mir halte.
Ja. Es gibt so Suizidforscher, die sagen auf irgendeine Art, ist Suizid auch so ein, dass ich mein Narrativ damit zementiere.
Ja. Ich hatte recht, seht ihr, ich war krank. Ja.
Ich habe so Bilder von Samurais, die so final ihre Ehre behalten und das kann ihnen dann auch niemand mehr nehmen. Ich kann an mich selber denken als Kind, wie ich Ideen hatte, so von zu Hause wegzurennen, bevor rauskommt, dass ich irgendwie gelogen habe. Mhm. Und ich denke an, also ich so in meiner Jugend, ich habe angegeben, ich habe behauptet, dass ich in irgendeiner mittelbekannten Band spiele und dann wollte die Frau mich wieder treffen und ich bin nicht ans Telefon gegangen. Also ich habe die Beziehung geopfert, um das Narrativ aufrechtzuerhalten, aus Angst, es könnte halt rauskommen.
Ich bin schwer davon überzeugt, dass Leute von ihrer eigenen Beerdigung fantasieren, um zu fühlen, wie es wäre, wenn Leute sie vermissen.
Ja. Das kenne ich schon auch.
Ja.
Und genau, und jetzt kann ich drunter sagen.
Endlich weint ihr alle.
Ja, ja.
Hättet ihr mal vorher für mich gekümmert?
Fuck mal. Hey, wenn ich so schon mit dir rede, ich stelle mir vor, immer wenn ich wenn ich so Schluss mache, Fantasien habe, will ich eigentlich, dass die Partnerin sich an mir festklammert und sagt, nein, du bist mir ganz wichtig. Ja. Tut mir leid, ich habe dich vernachlässigt, aber hier sei dir sicher, du bist ganz, ganz wichtig.
Und die zwei Teile gehören zusammen. Also die Energie, die ich durch meine Schlussmachfantasie erzeuge, ist eigentlich nur das Gegenstück von der Energie, die ich erhalte, wenn die Partnerin sagt, nein, nein, auf keinen Fall, du bist mir der Allerliebste überhaupt.
Ja.
Das gehört zusammen, diese zwei.
Ich denke noch, was du vorhin angesprochen hast, dieses super Tabus, also genau Schlussmachfantasien, über sowas zu reden. Für mich hat es jahrelang als so ein Ultra-Tabu gegolten. So, wenn du über sowas sagst, dann ist die Beziehung eh schon kaputt und so. Und das ist genau, also das ist die Grenze. Da, das wie so eine Atombombe, da darf man nicht hin. Mhm. Das ist dreckig. Und dann kann ich sagen, also ich habe schon öfter erlebt, dass ich über sowas rede. Und diese ganze Machtfantasie so, und dann mache ich Schluss, die verpufft.
Mhm.
Und es wird total lächerlich.
Ja.
Also es verliert jede Macht. Und es führt näher dazu, dass ich dann konkreter werden muss, was ich so gerne will und was ich vermisse. Also hinter vielen von diesen Tabu-Fantasien, wenn wir drüber reden können, die zerfallen in so nützliche Elemente, die wir wirklich benutzen können.
Und ich glaube, auf der anderen Seite glauben oder denken Leute, denke ich oft, ich sollte erst die Klarheit haben, was in diesem feineren Detail meine Aussage wäre.
Ja.
Und weil ich es nicht weiß, flüchte ich mich in diese Schlussmachtfantasie. Das ist ein größerer Hammer. Dem kann ich mehr Veränderung erzeugen, weil ich will gar nicht diese unangenehmen Kleinigkeiten austarieren.
Ja. Ich erzähle manchmal die Geschichte. Da ist jemand, der arbeitet in einer Firma und der Tischnachbar schiebt seinen Kaktus auf dessen Tisch rüber und dann steht er da 3 Tage und der fühlt sich so bedrängt und belästigt und dann ist da so eine Geschichte, so ja, in der IT, da haben Menschen keine Empathie und die achten nicht aufeinander und alle sind
selfish,
genau, autistische Roboter und also irgendwelche solchen Abwertungsfantasien und so. Und dann kommen nicht nur Kündigungsfantasien, sondern dass die ganze Branche, die ist so und so.
Das Thema wird immer größer.
Genau, also wir flüchten immer mehr in den Kopf, wo wir uns dann mächtig fühlen und denken, ja, wenn ich das Richtige mache und nur konsequent durchziehen würde, dann müsste ich nie wieder diesen Konflikt spüren und zugeben, wie empfindlich ich auf so einen Kaktus reagiere.
Und irgendwann, das Ding ist ja in diesem Virus, irgendwann habe ich vergessen, dass es ein Kaktus war.
Ja. Ja. Also dann sind wir gefangen in unseren Fantasien und überzeugen noch andere Menschen, IT, ganz, ganz böse Menschen.
Ja.
Ja. Reptiloiden.
Und das ist so traurig, wie oft es und in wie vielen Bereichen unseres Lebens Politik das passiert, dass man so eine einzelne Verunsicherung hernimmt und plötzlich sagt, in unserem Land ist man ja nicht mehr sicher.
Ja.
Das ist ja genau das gleiche Beispiel. Also die größte Einheit.
Ja.
Also die Erdkugel ist ja echt nicht mehr bewohnbar.
Mhm.
Weil irgendwann endet man in diesem Komplett. Und das ist das, was Leute nicht verstehen, wenn man sagt, das ist im Kopf sein.
Ja.
Nicht mehr in Kontakt mit der wirklichen Realität sein. Das ist echt bedrohlich. Die Kaktus-Story ist gut, die mag ich wirklich. Ja.
Voll.
Hm.
Ja. So bedeutend zu merken.
Mhm.
Ich denke an so Momente, wo ich richtig Angst habe, in so eine Geschichte zu gehen und bevor, also während dem Reden so schnell zugeben will, hey, ich will kurz zugeben, ich bin aufgebracht, seitdem du den Typen lange angeschaut hast.
Ja.
Oder ich,
dass gar nicht das Ding in eine falsche Richtung geht.
Genau, so kurz wie so einen Anker werfen,
ja.
Nimm mich nicht zu ernst, ich bin gerade aufgebracht. Mhm. So. Glaub mir meine Urteile nicht, ich bin noch verletzt, so. Ich bin noch in.
Ja.
Hm.
Hey, Christoph, ich gucke ganz verschämt auf die Uhr. Und da ist ein Teil, der guckt für dich auf die Uhr, weil ich weiß, dass du limitiert bist.
Ja.
Und ja, jetzt bist du gerade, jetzt habe ich dich aufgebracht und du lebst. Sind wir okay? Sind wir cool?
Nee.
Hey.
Also 7 Minuten habe ich auch noch.
Ich bin beseelt, wirklich. Unsere Folge letztes Jahr war eine der erfolgreichsten Folgen letztes Jahr. Die Leute, glaube ich, lieben es, über radikale Ehrlichkeit zu hören, damit sie es nicht tun müssten. Ich stelle mir vor, das ist total komfort. Also ich habe das Buch geliebt. Also, und die Ideen mega, aber umsetzen wollte ich es nicht wirklich. Also, da merke ich so meine eigene Geschichte.
Ja, ich hab das Buch gelesen, weggelegt. Das hatte so was Perverses, wo ich so immer wieder so ein bisschen dran riechen wollte. Also, es war richtig exotisch, ganz komisch. Mhm. Dann habe ich drüber geredet. Ich glaube, ich hatte auch 1-2 Jahre erstmal die Idee, ich überzeug andere.
Schattenboxen im Kopf, so, wie wäre es wohl, wenn wir genau, gemeinsam alle
und wenn, anfangen. Und wenn genug andere es machen, dann mache ich mit.
Ja.
Also das war jahrelang meine Idee. Und also ohne so richtigen extremen Schmerz und Druck hätte ich es nicht gemacht. Nee. Also ist so ein das kann ich auch wirklich sagen. Also da habe ich wohl Glück gehabt nach meinem ersten Kurs. Zwei andere Teilnehmer der Kurs ist in Griechenland, aber zwei Teilnehmer wohnen in der Nähe. Mm. Und da hatte ich halt diese Ressource von zwei, die mich immer wieder gefeiert haben, wenn ich Klärungsgespräche geführt habe. Ohne die hätte ich es nicht gekonnt.
Ja.
Und danach Gruppen, Freunde, Beziehungen, also meine jetzige Freundin, die findet Ehrlichkeit einfach geil. Mhm. Und wenn die noch irgendwas Direkteres, Ehrlicheres in sich entdeckt, dann freut die sich drauf, mir das abends zu sagen. Mhm. Also viele Ressourcen, viel Einladung, viel Unterstützung bekommen dafür. Mhm. Jetzt auch, also mit Podcasten so viel Aufmerksamkeit. Mhm. Also es lohnt sich so für mich.
Ja. Und manche haben ihr Leben lang nicht die Notwendigkeit, also will ich im Sinne von die Notwenden, da reinzugehen. Und ich glaube, jemand, der sich angesprochen fühlt, der kriegt irgendwann so das Buch geliefert, auf welchen Wegen auch immer. Und entweder du nutzt es, weil der Schmerz groß genug ist, dass es dein Leben wirklich aufräumen kann. Oder du gibst dich auch zufrieden mit dem, was du halt kriegst vom Leben. Ich glaube, das ist beides voll valide. Ich will Leute gar nicht mehr davon überzeugen, dass sie es tun müssen.
Voll.
Du musst deinen eigenen Schmerz erkennen. Das ist so als eine Art von Voraussetzung, dass der Rest auch wirkt.
Ja, ich möchte mehr so wirklich diesen Zusammenhang veranschaulichen, was es dich alles kostet. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das checken, hören wir in den
passenden... Ist auch der Schmerz aktiver. Ja.
Hören wir auch in den passenden Momenten einfach auf.
Ja.
So, ich merke ganz deutlich, ist es nicht wert.
Ja.
Und irgendwie glaube ich, also das hat jeder schon mal erlebt, dass er eine Zeit lang gelogen hat über was und dann hat er gemerkt, wie scheiße das ist, wie anstrengend. Mhm. Und irgendwie ist er über seinen Schatten gesprungen und hat einen direkteren Satz gefunden.
Ja. Wie so eine erste Referenz, so fühlt es sich an, wenn meine Lebensenergie wieder fließt, weil ich diese Lüge loslasse.
Ja.
Und das ist ein wichtiger Moment.
Ja. Hey, und auch vielleicht durch Therapie, vielleicht durch Psychedelika, vielleicht beim Ballermann-Urlaub voll besoffen, hat irgendjemand was Echteres in sich entdeckt und sich entschlossen, echter zu sein in Zukunft und sich ein bisschen weniger zu verstellen als davor.
Und da ist so das kleine Wunder, dass sich tatsächlich die Person in dem Fall den Ballermann gebraucht hat, um auf diesem Weg zu stolpern. Wie schön, also was passieren kann. Ja. Christoph, ich bin glücklich über unser Gespräch. Das ist jetzt so mein TV-Moderator, der versucht, ein Ende zu finden. Aber gleichzeitig, ich wünschte, wir könnten stundenlang weiterreden. Ja, ich glaube, da gibt es so viele Winkel. Hast du die Hoffnung, dass du was sagst?
Ja, ich setze mich auch unter Druck, was zu sagen.
Ja, vielleicht machen wir einfach so einen harten Cut oder so.
Ja. Oder so Winkel. Oder wir lassen unser stümperhaftes Geschwafel noch kurz mit drinnen.
Ja, zwecks,
Authentizität.
Ja. Wo ist es authentisch und wo ist es produziert authentisch?
Wird es zu unprofessionell.
Ja. Ja, da kommt so eine Angst in mir, die sagt, jetzt verkackst du.
Jetzt wird es zu viel Ehrlichkeit. Ja. Ich habe mega Spaß gehabt. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Amen. Thank you.